Herzlich willkommen zu den Unternehmergesprächen des BVMW in der Region Kolpe-Siegen-Wittgenstein. Heute habe ich zwei Herren zu Gast von der Firma Aventum GmbH. Was die machen, das werden die uns jetzt erzählen. Marcel, fang doch mal an.
Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die Einladung vor allen Dingen zuerst mal. Firma Aventum, wir sind ein Beratungshaus aus Siegen, sind mit ungefähr 60 Mitarbeitern unterwegs für unsere Kunden, die im Bereich der Digitalisierung zu beraten. Wir sind nicht hauptsächlich nur in Siegen, sondern unsere Kollegen und Kolleginnen, die verteilen sich eigentlich dachraumweit. Wir haben im Kerngeschäft haben wir ERP-Software angeboten, wobei wir uns selber gar nicht so sehr als Softwarehaus verstehen, sondern wirklich als Beratungshaus. Soll heißen, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ERP-Software eben nicht nur in die Unternehmen zu implementieren, sondern auch wirklich zur gelebten Praxis auszuarbeiten. Und machen das jetzt seit 25 Jahren. Ob gut oder schlecht, lassen wir unsere Kunden mal beantworten, aber prinzipiell ist das unser Steckenpferd. Und neben dem ERP-Umfeld bedienen wir auch noch den Bereich APS und EDI und haben uns da auch so ein Stück weit auf die fertigende Industrie, auf die Automotive-Industrie und auf den technischen Großhandel spezialisiert. Und der Christoph ist...
Du musst vielleicht noch kurz sagen, was APS ist und EDI.
Ja, stimmt. APS-Lösungen sind Lösungen explizit für die fertigende Industrie. Mit einer APS-Lösung können komplexe Fertigungsszenarien per Knopfdruck im besten Falle neu aufgesetzt werden. Das heißt, es sitzt nicht mehr ein Mitarbeiter vor einer Excel-Tabelle und versucht, die bestmögliche Fertigungsszenerie zu erzeugen, sondern er bedient eine Software im Endeffekt mit Reglements, mit Regelwerken, die am Ende dann entscheidet, was das optimale Fertigungsszenario darstellt und soll im Endeffekt das Unternehmen in die Situation versetzen, wirklich kostenoptimiert die Fertigung zu planen. Und EDI ist der Bereich, in dem wir Software bereitstellen, um die Kommunikation zwischen zwei Unternehmen zu digitalisieren. Das ist ein Feld, das es schon sehr lange gibt. Im Endeffekt geht es halt eben darum, ein Unternehmen, ob es jetzt eine Lieferanten-Kunden-Beziehung ist, so anzubinden, dass Bestellungen, dass Auftragsbestätigungen, im Endeffekt der gesamte betriebswirtschaftliche Prozess über Lieferschein, über Rechnung, dass der gesamte Prozess digital abgebildet wird und dass nur noch automatisiert Nachrichten zwischen diesen beiden Unternehmen ausgetauscht werden.
Ja, spannende Themen und sicherlich sehr interessant und wichtig für die Unternehmen. Aber für euch ist Innovation auch wichtig, wie ich von Christoph weiß und auch immer mitbekommen habe. Wie wichtig ist die Innovationskraft und Zukunftsorientierung bei Aventum denn?
Innovation ist natürlich sehr wichtig, sowohl auf Herstellerseite, die wir ja nicht sind, Marcel hat ja gerade erläutert, wir sind die Implementierer, nicht unbedingt die Hersteller der Software. Wir führen die in die Unternehmen ein und kriegen natürlich direkt als erstes mit, wo hier der Schuh drückt und sind natürlich auch hier gefordert, in dem Geschäft unserer Kunden zu erkennen, wie wir hier einen Mehrwert, einen Beitrag leisten können. Der Anspruch gilt sowohl an uns selbst, das, was wir mit unseren Produkten anbieten können, mit unseren Dienstleistungen anbinden können, aber da hört es ja nicht auf. Wir verstehen unseren Auftrag eigentlich auch weitergehend dahin, auch Probleme herauszukristallisieren, die eigentlich über unser Zuständigkeitsgebiet hinausgehen, um hier auch zum Beispiel Kooperation mit Dritten zu suchen, in der wir auch eine Rolle spielen in einem Problemfall beispielsweise, sodass wir für unsere Kunden halt da auch eine Lösung anbieten können. Also im Gegenteil, wir machen das auf gar keinen Fall so, dass wir sagen, nee, sorry, das passt nicht in unsere Schubladen hinein, dann machen wir es auch nicht, dann müsst ihr selber gucken, sondern ganz im Gegenteil. So verstehen wir uns auch mit unserem Motto Enabling Business, und das ist uns auch wichtig. Wir als Aventum können nur gut sein, wenn es unseren Kunden gut geht, wenn sie effizient arbeiten können, erst dann ist es auch für uns gut und darf es auch erst gut sein. Und dementsprechend haben wir, das ist vielleicht relativ auch ungewöhnlich, sich so eine, sagen wir mal, ausführliche Innovationsarbeit auch zu gönnen, auch in Form meines Bereichs, sogar den wir dafür gegründet haben, sich hier auch wirklich zu überlegen, was gibt es hier für kleine, aber vor allem auch größere Themen, die wir bearbeiten können, ausführlich auch Forschungsprojekte aufzusetzen, die durch den Bund beispielsweise auch gefördert werden. Schon aufwendige Sachen, um auch große Themen, die zu uns oder unseren Kunden passen, zu bearbeiten. Und über eins dieser großen Projekte sprechen wir dann ja jetzt gleich nochmal ausführlicher.
Und genau. Deswegen haben wir auch das in den Vordergrund gestellt hier, weil das Feld ist ja so weit, wir können ja nicht nur über Aventum sprechen, wir müssen ja auch mal ein konkretes Beispiel nehmen und da haben wir uns ausgesucht, wir sprechen heute über Expert ERP. Was haben wir denn darüber zu verstehen?
Genau, Expert ERP ist die Projektbezeichnung. Es geht darum, wie Expertise Sharing. Das ist eine ganz besondere Form des Wissenstransfers in Unternehmen, besser von unterstützt werden kann, damit das Know-how und das Wissen um die Nutzung von ERP-Systemen für die Geschäftsprozesse nachhaltig verankert wird. Das geht schon in der Einführungsphase los, wenn ein Projekt neu kommt, hier zu unterstützen, den Wissenstransfer möglichst gut auch dann schon zu transferieren, aber auch vorzubereiten, um vor allen Dingen auch in der Nutzungsphase später, wenn das System eingesetzt wird, da auch ein hohes Niveau zu halten. Das kam ganz klar, die Projektidee, aus der Problembeschreibung heraus von Aventum. Da war ich ja selbst noch wissenschaftlicher Mitarbeiter, als wir über das ganze Thema gesprochen haben. Aber auch zusammen mit der Firma DICOM aus Olpe, ein Anbieter für ERP-Systeme aus dem Getränke-, Groß- und Einzelhandel, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, okay, was gibt es denn für Herausforderungen, die wir hier noch haben in unserem Geschäft? Und dann kam eigentlich ziemlich genau das. Oft haben wir halt keine wirklich technischen Probleme in solchen Projekten, sondern das ist, ja, wie man halt sagt, auch ein soziotechnisches Problem, eine Mischung irgendwie gegenseitig aus Organisation und Technik. Oder Problem ist so hart gesagt, ne? Also eher eine Herausforderung, die wir hier haben, die wir aber auch so beleuchten müssen. Und da hat sich ja ziemlich schnell herausgestellt, dass das Know-how und der Umgang mit dem System, das Prozessverständnis und so weiter hier eine Herausforderung wirklich auch darstellen kann, das zu adressieren. Nicht einfach nur wieder mit Methoden des Wissensmanagements der ersten Generation, sondern hier sagt man auch der zweiten Generation. Das heißt, wie kriege ich Know-how vermittelt, nicht nur durchs Aufschreiben, man kennt alle ein Wiki, viele Unternehmen haben solche Systeme schon oder solche Projekte umgesetzt, wieder mal ein Wiki aufzusetzen, irgendwelche Dokumentation irgendwo hinzuschreiben. Ja, aber ein Großteil des Wissens von Mitarbeitern ist implizit, das heißt, man kann es gar nicht aufschreiben. Es ist so verankert, man kann es nur vermitteln durch Zugucken, durchs Lernen, einfach auch durchs Gespräch. Und es ist weder praktikabel noch möglich, alles, was eine Person weiß, aufzuschreiben. In die Nische wollten wir mal reinspringen mit verschiedenen Ansätzen auch. Denn wenn es so einfach wäre, Wiki aufzusetzen und auf einmal können alle Unternehmen und alle Mitarbeiter vor allen Dingen perfekt damit umgehen, dann wäre der Drops schon längst gelutscht, dann wäre alles schon vorbei. Dann müssten wir da gar nicht drüber reden. Nein, es zeigt sich, dass heutzutage auch nicht nur wir, sondern dass generell in der Branche echt eine Herausforderung ist, sowas ordentlich hinzubekommen. Und deshalb haben wir uns da nochmal, wie gesagt, das Expertise-Sharing hervorgenommen als Aspekt, aber auch die Aneignungsunterstützung. Also hier die Tätigkeiten, die Mitarbeiter untereinander oder auch alleine tun, um mit diesem Werkzeug ERP-System für die eigene Arbeit umgehen zu können. Das ist ganz wichtig, ne? Also wir entwickeln, wir führen ein, besprechen mit dem Kunden, wie kann das laufen. So sollte man doch bitte in den Szenarien das System benutzen. Okay, so weit, so gut. Wenn wir weg sind und es passiert irgendwas, entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon noch selbst, was sie jetzt genau tun, um ihre Arbeit zu verrichten. Und wenn sie sagen, ERP-System habe ich jetzt nicht richtig verstanden, wie kriege ich die Übersicht dahin, weiß ich nicht. Ich baue mir das mal eben in Excel zusammen. Ja, und dann, da passiert ja die tatsächliche Arbeit. Und entweder klappt das halt gut oder es klappt nicht so gut. Und wie kann man denn diese Aneignung unterstützen? Da, wo wir nicht mehr da sind, das, was die Leute, Kollegen zeigen sich gegenseitig was, wie können wir denn da noch eine Hilfestellung geben, an den Stellen anzusetzen? Das war auch der zweite große, wichtige Aspekt in Expert ERP. Sowas organisatorisch einerseits vorzubereiten und zu unterstützen, aber auch Tools zu bauen, um das auch in der Phase mit zu unterstützen.
Tools ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir wieder zu einem Anwender, der da viel mit zu tun hat. Hast du schon Tools eingesetzt und kannst du sagen, Marcel, wie die Tools und die Ergebnisse den Anwender unterstützen?
Die Herausforderung ist tatsächlich nicht, ein System oder eine Software sich auszusuchen und zu installieren. Der entscheidende Unterschied ist eigentlich am Ende des Tages, wie kriege ich die Software auch wirklich an den Anwender herangetragen, sodass es ihn in seiner Arbeit auch maßgeblich unterstützt. Dokumentation gibt es überall. Und gerade wenn man jetzt auch an verschiedene Zertifizierungen der Unternehmen denkt, dann wird auch immer erzählt, wie viel dokumentiert eigentlich ist und dass auch Prozesse aufgeschrieben werden und fortlaufend auch weiterentwickelt und optimiert werden. Aber wenn wir dann in die Prozesse reingehen und dann fragen, ihr müsst jetzt hier Beschaffung, Material, habt ihr den Prozess Beschaffung, Material, wie funktioniert der denn bei euch? Dann kommt dann erstmal großes Staunen und ja, ich mache das immer so. Und wenn wir den anderen Kollegen fragen, wie macht der das? Ja, der macht das anders. Und das ist ja dann eigentlich die Herausforderung, da anzusetzen und zu sagen, wir liefern nicht nur ein Tool dafür, sondern auch die Methodik dahinter, wie wir die Informationen, die in diesem Tool bereitstehen müssen, auch bestmöglich aufbereitet dem Anwender zur Verfügung gestellt werden. Soll heißen, er arbeitet im System, beispielsweise im ERP-System, seinen Prozess und bekommt parallel dazu die Informationen direkt live zur Verfügung gestellt, wie dieser Prozess eigentlich abzulaufen hat. Und im besten Falle auch darüber dann natürlich auch eine Wiederholbarkeit darzustellen, aber eben auch Fehler zu reduzieren. Und wenn wir jetzt halt eben daran denken, was ist in der nächsten Zeit demografiebedingt unsere größte Herausforderung, das ist im Endeffekt das Wissen der jetzigen Entscheidungsträger so zu filtern, so darzustellen, dass halt eben wir in Zukunft mehr leisten können mit weniger Leuten. Und die alle entsprechend auch einzuarbeiten, wird eine Riesenhürde sein, weil wir halt eben jetzt in der Lage sein müssen, ich sag mal, auf Sachbearbeiter eben auch hochleveln zu können. Wir müssen ganz viele Informationen in Zukunft bereitstellen können, damit eben komplexe Sachverhalte so einfach dargestellt werden können, dass sie auch im Endeffekt besser verteilt werden können, dass arbeitsteiliger gearbeitet werden kann und jeder im Endeffekt auch in diesen Prozess maßgeblich eingreifen kann.
Und das bringen die Tools, die jetzt im Expert ERP auch entwickelt worden sind und angeboten werden.
Genau. Darf ich da noch was ergänzen? Genau, also ich kann das nicht stärker unterstreichen, was Marcel gesagt hat. Aus der Perspektive, aus dem Projekt heraus, was haben wir denn getan? Wie sind wir eigentlich vorgekommen? Ist vielleicht noch interessant. Wir sind sehr stark mitarbeiterorientiert vorgegangen. Das heißt nicht, wir haben die Literatur gewälzt, die Theorie gewälzt, haben was gebaut und bitteschön, jetzt arbeitet ihr bitte so genau nicht. Ne? Weil es halt so vertrackt ist im Tagesgeschäft, haben wir es auch so rum aufgezogen, dass wir die Mitarbeiter im Projekt, da waren ja noch die Unternehmen Bruse und hier aus Attendorn auch, ja, ein Armaturenhersteller und der Getränke, Großhändler Getränke Degenhardt aus dem Bayerischen Wald mit involviert. Und da haben wir mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, um uns auch heranzutasten, dieses Thema Aneignung, was ich gerade geschildert habe, wie macht ihr das eigentlich konkret? Da kann man jetzt viel drüber lesen. Wie geht das denn eigentlich bei euch konkret? Wie habt ihr euren Job eigentlich gelernt? So haben wir angefangen, endlose Interviews zu führen, also viele und auch teilweise lang, qualitativ nennt sich das, einen qualitativen Ansatz, um da mal rauszukriegen, wie läuft es denn eigentlich? Ne? Mal abgesehen vom Lehrbuch, ja, von dem, wie es eigentlich sein soll. Ja, wenn ich was gezeigt kriege, das geht meistens schnell, ich verstehe überhaupt nicht warum. Ich mache mir aber Notizen, dass wenn ich das morgen machen muss, ich das hinkriege. Ich verstehe nicht genau warum, was das alles für Auswirkungen hat, ich weiß es nicht. Nur wenn ich morgen das machen muss, dann weiß ich wie Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Das mache ich so für mich, schreibe mir das auf und tue es in die Schublade. Das war zum Beispiel so ein Thema. Ein zweites Thema war, ganz wichtig und ganz stark, ich habe eine Orientierungsperson. Irgendwer im Unternehmen ist mein, ich sag mal, Mentor. Den frage ich immer bei allem. Das ist die Person, die mir am sympathischsten war, die mir am Anfang geholfen hat oder die ich als besonders kompetent empfinde. Das sind so irgendwo da ist die Wahrheit. Ne? Und da richtet man sich an die Person. Das war halt auch ganz wichtig und ganz stark. Und genau an diesen Sachen, was Marcel auch gerade erwähnt hat, wie man das nutzen kann und wie der Kundennutzen dann da auch ist, so haben wir das dann halt auch angefangen zu implementieren. Ne? Genau dieses Wissen heranzutragen. Und ein wichtiges Designprinzip bei uns war, dass Hohlprinzip von Wissen, was es klassischerweise gibt. Ich habe ein Wiki, ich habe ein Handbuch, ich muss wissen, wo das liegt. Ich muss mir das holen, ich muss da drin suchen und irgendwie finde ich hoffentlich was. Umzukehren zum Bringprinzip, das heißt zu schauen, so gut es geht, zu gucken, was macht die Person eigentlich gerade und welche Informationen könnten jetzt hier relevant sein, schon mal eine Vorauswahl zu treffen.
Also die Tools setzen da an, wo der gerade arbeitet?
Genau. Konkret ist das also so, dass wir nennen das immer Live-Modus, auf einen schlaueren Begriff sind wir noch nicht gekommen. Der Live-Modus, der so funktioniert, dass das ERP-System, und das ist das ja das B7, noch nur das in Events rausschickt, Ereignisse rausschickt, immer wenn ein Mitarbeiter eine Maske aufruft oder auch einen Reiter öffnet, in ein Feld klickt oder einen Feldwechsel vornimmt, ich gehe woanders rein, dann wird immer die gleiche Nachricht rausgeschickt vom ERP-System. Das muss man einmal implementieren, dann wird das an unser System geschickt und fertig. Wir verarbeiten das dann weiter, können halt erkennen, aha, der ist gerade in der Maske an dem Feld und dazu werden halt relevante Informationen angezeigt oder auch Prozessschritte, Vorgänge, ne? Also dieses Beispiel dieser Klickanleitungen, was ich gerade geschildert habe von den Personen, die sich am Anfang aufschreiben, ich muss einfach 1, 2, 3, 4, 5 machen in dem Fall, dann klappt das schon und dann komme ich ans Ziel, das auch damit umzusetzen. Das sind so diese zwei großen Use Cases. Also der erste, ich kann mir Annotationen beispielsweise auch am System an Ort und Stelle hinterlegen, Sprich, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei einem Unternehmen, was das eins ansetzt, die haben gesagt, wir machen jetzt die Artikelnummern neu. Also nach irgendwie 30, 40 Jahren haben sie sich überlegt, dass die Artikelnummern jetzt fortlaufend sind und nicht mehr sprechend. Und das hat auch seine guten Gründe, das so zu tun, aber es war dann doch zu viel für die Mitarbeiter, hat man dann gemerkt. Die haben sich so an die alten Artikelnummern gewöhnt, da sollte doch wenigstens für den alten Artikelstamm, der schon da war, diese alte Artikelnummer bitte mitgepflegt werden. Dann haben wir uns überlegt, okay, es gibt hier ein Feld in dieser Maske, das braucht ihr sowieso nicht, das passt für euch nicht. Das können wir umnutzen, umbenennen und da schreiben wir ab jetzt eure Artikelnummer rein. Und das ist dann eine Abweichung vom Standard. Da haben wir schon das erste Mal das System angepasst. Das zum Beispiel aufzuschreiben, zu notieren, Achtung, hier das Feld, da steht übrigens die alte Artikelnummer drin. Das ist das, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Und übrigens, diese alte Artikelnummer, die liest man so. Die ersten 4, 5 Stellen bedeuten das, dann kommen nochmal 5 Stellen, die bedeuten das und die letzten 5 bedeuten das. Und jemand, der das dann später sieht, ein Azubi, wie auch immer, ein neuer Kollege oder auch ein Alter, der es vergessen hat, der kann sich das anschauen und sieht es halt sofort. Aha, da ist eine Änderung, da finde ich das und das. Ne? Und das ist zum Beispiel, wurde das viel genutzt, auch in der Einführungsphase, dieses Feature. Einfach Dinge, die neu waren, die geändert wurden, die nicht selbsterklärend waren, dementsprechend zu beschreiben. Ich klicke da rein und ich sehe, ach guck, hier ist was zugeschrieben worden, ach, das ist die Besonderheit. Ne? Oder welche Systemparameter es auch hier gibt. Wie beschaffe ich ein Teil? Baue ich es selber oder kaufe ich das ein? Das sind ja zum Beispiel auch Unterscheidungen, die ich bei Artikeln ja mal Minimum halt treffen muss. Ne? Und auch hier, da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, sowas zu hinterlegen und zu behandeln. Und auch diese Unterscheidungsmerkmale auch zu beschreiben, das klappt ja dann meistens nicht. Dazu gab es dann noch die Möglichkeit, wenn man es dann nicht versteht, an Ort und Stelle direkt auch ein Gespräch anzufangen. Das heißt, ich sehe so eine Beschreibung und habe eine Frage dazu, dann kann ich die stellen. Und das Gute ist jetzt, nicht wie das heute der Fall ist, ich schreibe das jetzt einer Person, die ich jetzt gerne dann frage, meinen Mentor frage ich das beispielsweise, oder die IT-Abteilung, die wird ja sowieso immer gefragt. Ne? Also irgendwen frage ich das jetzt, dann kriege ich die Antwort zurück, ich weiß es jetzt und so, weiter geht's. Und übermorgen hat der Nächste die Frage, fragt wieder die IT und so weiter. Das heißt, wir kriegen also so einen Diskurs in die Allgemeinheit zurück, auch über den langen Zeitraum verteilt. Und wenn in 5 Jahren sich wieder jemand fragt, warum haben wir das eigentlich so gemacht damals mit diesen Artikelnummern, was war denn der Grund nochmal in 5 oder in 10 Jahren, wenn da die Entscheider nicht mehr da sind und die Dokumentationen, die damals erstellt wurden, irgendwie auch keiner mehr findet, was ja eigentlich auch relativ häufig vorkommt, kann man an der Stelle noch sehen und nachverfolgen, ach guck, da gab es doch was und da gab es auch schon mal diese Diskussion und die wurde auch schon beantwortet, alles klar, Frage erledigt. Das sind zum Beispiel die Themen, die wir hier adressieren wollen. Ein Stück weit also auch die Projektdokumentation, das, was geändert wurde, aber auch Selbstverständlichkeiten, die eigentlich nur im Handbuch zu finden sind, zu bringen, heranzuschaffen, statt dass wir den Leuten abverlangen, zu wissen, wo und wie sie sich die Sachen herbeisuchen.
Sehr spannend. Alles jetzt so orientiert an dem B7 von euch. Wie geht es denn bei anderen Softwaren, die diese tolle Sache nicht haben? Ist ein Forschungsvorhaben, weil wir eigentlich allen dienen. Wie ist denn da die Brille?
Ganz genau richtig. Und da hatten wir wirklich nicht nur, also wir hatten es gehofft, dass es so rauskommt und am Ende kam es auch so raus, dass wir ja 2 ERP-Systemanbieter im Projekt hatten. Ne? Die Firma Dicom aus Wolpe gerade genannt. Und so waren wir von vornherein gezwungen, das, was wir bauen, dazu bauen, nicht ERP-System abhängig zu machen. Und da natürlich jetzt unsere beiden Systeme, von uns das B7 und von denen das Tool Dicom,
sehr unterschiedlich sind.
Also sie nennen sich beide ERP-System, aber aufgrund auch des Branchenfokus gerade von Dicom auf den Getränkegroß- und Einzelhandel waren natürlich doch schon große Unterschiede sowieso schon im Feature-Umfang enthalten, aber auch in der zugrunde liegenden Technologie, das zu entwickeln. Die haben ganz andere Technologien benutzt, das zu entwickeln. Ich meine, Dicom ist ja mittlerweile auch schon über 40 Jahre alt. Da sind ganz andere Sachen eingeflossen, neue und etwas ältere Sachen wie bei uns. Wir haben auch eine lange Historie, aber damals wurden einfach ganz andere Technologien eingesetzt, das zu bauen, was sich bis heute mitzieht. So waren wir uns direkt einig, direkt an Tag 1 im Gespräch mit allen Technikern. Wie wollen wir es denn umsetzen? Bauen wir das ins System ein? Nein. Egal, was Alternative B ist, wir machen B. Und so lag sofort der Fokus auf einer Webtechnologie mit einer Schnittstelle ins ERP-System hinein. Und das war dieses besagte Ereignis, was ich gerade erwähnt habe. Das System muss ein Formular, sage ich mal, ausfüllen. Und immer wenn so ein Ereignis passiert, dass man die Maske, das Feld etc. wechselt, kurz die Daten einsammeln, wo bin ich jetzt, an uns rausschicken. Das war's. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass das, was andere Software, und da kann man ja auch eine FIBO-Software nehmen, alle, die so ähnlich funktionieren, dass das ausgefüllt wird, rausgeschickt wird, dass der Aufwand so minimal und einheitlich wie möglich ist, damit nun mal auch andere Systeme davon profitieren können. Denn hinten raus, unsere Tools funktionieren dann immer gleich. Und auch systemunabhängig. Der Use Case war zwar ERP, aber ich wüsste nicht, warum es nicht auch für die FIBO geht. Ein Kunde von uns sogar, die Dame aus der Finanzbuchhaltung, die nutzt ein anderes System. Die kann zwar von diesem Live-Modus nicht so profitieren, aber sie hat sich gesagt, bevor ich jetzt anfange, woanders meine Sachen hinzuschreiben, wo alle anderen das jetzt da rein aufnehmen, da mache ich es doch auch so. Ich muss jetzt zwar ein, zwei Sachen noch manuell machen, das war aber egal.
Wie erlebst du das im Arbeitsalltag? Haben diese Tools hier deine Arbeit verändert? Gibt es ein Tool, das du besonders schätzt?
Wir haben uns im Projekt halt eben schon auch die Frage gestellt, wie kriegen wir so ein ERP-Projekt, was nun mal sehr umfangreich am Ende ist. Also das Unternehmen wird ja nicht nur mit einer neuen Software ausgestattet, sondern muss sich auch in der Organisation nochmal komplett neu aufleben. Also man muss nochmal jeden Prozess durchgehen, alles kommt auf den Prüfstand und es bietet sich natürlich dann an, all dieses Wissen, was man da nochmal herausarbeitet, auch dann in so eine Tool zu gießen. Und da hat sich halt eben auch herausgestellt, dass es halt eben auch Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie ich dieses Projekt ausfülle. Also macht man eine Dokumentation, bevor man in die Anwenderschaft geht, oder macht man die Dokumentation erst, nachdem man mit allem fertig ist und sich sicher ist, wie der Prozess abzulaufen hat. So, da hat sich zum Beispiel schon herausgestellt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, eine Prozessdokumentation wirklich von Schritt 1 der Implementierung schon voranzutreiben. Damit man halt auch die Lerneffekte, die sich in so einer Implementierungsphase ergeben, auch dokumentieren kann. Also auch mal zu sehen, wie hat sich der Prozess denn eigentlich zum ursprünglichen Ist-Zustand jetzt hin zum heutigen Zustand verändert. Und wie kriege ich vor allen Dingen die richtigen Informationen auch heran? Also alle können sich unter Einkauf von Material irgendwas vorstellen. Ich muss eine Bestellung ausgeben, ich muss vielleicht vorher noch Material oder Preise anfragen. Aber die Herausforderung ist halt eben nicht nur immer in einer Software zu suchen. Also der Prozess findet vielleicht gar nicht nur im ERP-System statt, sondern wir denken jetzt nochmal an den Getränkehandel. Da haben wir den Mitarbeiter im Markt, der an der Kasse sitzt und dann aber die Kiste verräumen muss. Das heißt, dieser Prozess endet ja nicht mit Tippen auf der Kasse, sondern der Prozess geht weiter, indem er praktische Dinge auszuführen hat. Oder wir denken an die Metallverarbeitung. Wir haben den Meister, der plant die Produktion für eine Woche und der Mitarbeiter geht mit einem Wochenplan an die Maschine und hat dann entsprechende Tätigkeiten zu tun, Material zusammenzustellen, zu kommissionieren etc. Und all diese Prozesse halt in der Gesamtheit auch zu betrachten, das war nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, weil eine Prozessdokumentation für ein ERP-System, die sind meistens sehr technisch, aber die liegen irgendwie vor. Aber das halt aus Sicht des Kunden, aus Sicht des Anwenderunternehmens nochmal zu beschreiben, war nochmal ein ganz deutlicher Unterschied zu dem, wie ich es davor gemacht habe. Man hat eben nicht mehr eine Funktion beschrieben, wie sie im System ist, sondern halt eben den Prozess, wie er beim Kunden durchgeführt wird.
Sehr zielführend. Ich glaube, das bringt einen richtigen Schritt, wenn er sich das durchsetzt. Da müssen wir hinkommen. Von wegen dem Schwund an Wissen bei der Belegschaft durch den Generationenwechsel.
Wir haben diesen Piloten im Endeffekt bei 4 Unternehmen vorgestellt. Also wenn wir jetzt noch die andere Seite mit dem Getränkemarkt noch weitergehen, dann sind es noch mehr, aber nur in der fertigen Industrie waren es 4 Unternehmen, denen wir das vorgestellt haben, die sofort gesagt haben, machen wir. Wo sollen wir, wie geht's weiter? Also da war gar nicht die Frage, ob man sowas braucht, sondern wann können wir das haben?
Ja, Christoph, was sind denn die Herausforderungen in so einem Einführungsprojekt?
Einführungsprojekt von einem ERP-System hat ja eigentlich 2 große Besonderheiten. Zum einen wird ein neues System, und zwar ein sehr komplexes und tiefgreifendes System eingeführt, also neu angeschafft oder auch ausgewechselt. Und so ein Projekt ist nicht nur technisch. Das heißt, dass nicht einfach nur eine neue Software installiert wird, ich nutze jetzt einfach eine neue Taschenrechner-App oder sowas, sondern das ist sehr, sehr tiefgreifend. Und diese Projekte sind auch sehr aufwendig und ziehen sich auch über einen langen Zeitraum. Und in dem Zuge werden dann gleich auch Geschäftsprozesse verändert. Das möchte auch der Kunde dann meistens, dass wir sagen, okay, komm, diesen Wareneingangsprozess, den machen wir eigentlich immer so. Aber jetzt zukünftig, lass uns doch nochmal dran gehen. Im Vertrieb wollen wir auch was verbessern. Wir wollen ja auch produktiver werden insgesamt. Das heißt aber auch für die User und für die Key-User, die ja im Projekt auch involviert sind, nicht nur, dass man jetzt ein neues Arbeitswerkzeug gibt, sondern auch noch etablierte, über Jahre, Jahrzehnte eingeschliffene Geschäftsprozesse auch noch aufweicht. Und das führt häufig auch im Projekt, aber auch danach zu Unsicherheiten bei den Leuten. Ich habe gerade die Key-User erwähnt. Das sind diejenigen, die benannt werden, in diesem Einführungsprojekt halt auch über diese Dauer mitzuarbeiten, sich konstruktiv mit einzubringen, auch die Geschäftsprozessänderungen mitzugestalten. aber auch natürlich das System einzuführen mit allem, was dazugehört, sprich auch neue Daten anzulegen, die Prozesse so auch darin abzubilden im neuen System, dass man sie auch bedienen kann später. So, und das ist nicht einfach. Das machen die Leute in aller Regel neben dem Tagesgeschäft. Selten klappt es wirklich gut, dass die Leute freigeschaufelt werden und sich dann wirklich auch darauf konzentrieren können. Häufig kommt es vor, dass das in irgendwie Überstunden noch stattfindet. Und da haben wir erlebt, dass zum Beispiel sehr lange und intensive Termine mit uns und unseren Beratern auch stattfinden. Und die Unsicherheit sich dann so ausgedrückt hat bei den Leuten, ja okay, ich habe es jetzt verstanden, wir müssen es jetzt irgendwie anders machen und ich muss es auch so im System einpflegen. Ich konnte mir das gar nicht so schnell merken. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich verstanden habe, wie es geht, was ich machen muss, damit ich das morgen noch kann. Ja, zum Beispiel wird verlangt, dass man auch mal Tabula Rasa bei den Stammdaten macht und jetzt mal die Artikel nochmal sauber und neu einpflegt. Und das ist gar nicht einfach. Das ist ziemlich komplex, das zu tun. Und da haben wir auch genau angesetzt. Genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich die Mitarbeiter meistens dann auch aufschreiben, die dann hier auch zum Gegenstand eines solchen Termins zu machen. Ich sage es mal plakativ, es darf eigentlich kein Termin enden, der so eine Arbeitsanweisung zur Folge hat, ohne dass wir so eine Klickanleitung fertig haben. Da sind wir gefordert, aber auch die Kunden gefordert, dass wir das so machen. Und das war fast ein Gamechanger in diesem Einführungsprojekt, zu sagen, jetzt weiß ich Bescheid. Ich kann jetzt ganz entspannt in diesem Termin sitzen. Ich kann zuhören, ich kann meinen Input geben, ich kann beitragen und muss nicht irgendwie die Angst haben, oh Mann, ich muss mir jetzt hier alles merken und am Montag muss ich das alles sofort können und abrufen können. Wir machen das, ich kriege das schön ausgehändigt, ich kann das auch im System integriert, wie Marcel das gerade erklärt hat, in diesem Live-Modus, mir Schritt für Schritt da durchgehen und sogar die Arbeitsschritte, die jetzt nicht mehr im B7 im ERP-System stattfinden, ne? Ich muss mich umdrehen, Aktenordner holen, Seite 4 aufschlagen, irgendwie sowas halt, ne? Das kann ich alles damit unterbringen. Jeder Arbeitsschritt ist da dokumentiert. Ich weiß, wo ich ihn finde. Ich habe ihn teilweise mitgestaltet. Die Experten haben den mitgemacht. Das war das eine. Die Key-User im Einführungsprojekt haben das sehr, sehr geschätzt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kam der nächste Aspekt und da war ich schon teilweise ein bisschen traurig sogar, weil das hat so gut funktioniert, dass die Key-User mit der Schulung, jetzt lief das Projekt noch, ohne uns jetzt Bescheid zu sagen, die Schulung ihrer Kollegen in den Abteilungen selbst durchgeführt haben. Haben sich also das Tool genommen und weil sie ja selber keine Lehrer sind, Didakten, wie auch immer, mit diesen Anleitungen die neuen, für ihre Kollegen völlig neuen Dinge in einem völlig neuen System durchzugehen. Sie selber wussten, die User, alles klar, ich kann jetzt hier in Ruhe zuhören, ich mache das durch, ich kann das am Montag auch dann selber, ohne gleich wieder Rückfragen stellen zu müssen, ich kriege das ganz gut hin. Hat super funktioniert. Das Traurige dabei war einfach nur, ich wäre gern live dabei gewesen, das hatte nicht funktioniert. Bin natürlich super happy, dass das dann so rausgekommen ist, ne? Und dass so ein Selbstläufer auch geworden ist. Das zeigt einfach, was für einen Nerv wir getroffen haben mit einer, ne, wenn man das jetzt so hört, vielleicht sogar Banalität.
Ja, ein sehr schönes Beispiel für das, was das gebracht hat hier. Toll. Kannst du halt auch ein Beispiel nennen aus der praktischen Erfahrung, Marcel?
Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über Prozesse, wenn man sie einmal aufschreibt und dann halt eben über den Weg auch nicht vergisst. Dann gibt es natürlich dann auch Prozesse, die man vielleicht auch nicht so wirklich täglich braucht oder wöchentlich braucht, sondern Prozesse, die vielleicht nur einmal im Jahr stattfinden. Beispielsweise eine Inventur. Mit so einer Inventur, da schickt man dann die Mitarbeiter auf eine Schulung. Wir bieten beispielsweise auch eine eigene Academy an, wo dann jedes Jahr die bestbesuchte Academy-Seminar ist die Inventur, weil auf einmal dann im Dezember feststeht, oh, was müssen wir denn eigentlich nochmal tun, damit wir eine Inventur in einem ERP-System abhandeln können? Und da setzt natürlich dieses Tool dann auch nochmal mit drauf an, weil wir einmal gemeinsam diesen Prozessablauf Inventur durchgehen, eben nicht nur systemisch, sondern auch praktisch, also was müssen für Tätigkeiten im Unternehmen eigentlich vorgearbeitet werden, damit eine Inventur bestmöglich funktionieren kann. Und das halt eben auch dann in so einem Tool halt einmal zu dokumentieren, hilft natürlich dann auch, das Wissen in einem Jahr wieder rauszuholen, weil ich im einen Jahr dann eben nicht von diesem großen Berg stehe und wie komme ich jetzt auf den Mount Inventur, sondern ich kann mein Tool fragen, alles klar, und könnte auch schon die Arbeiten entsprechend delegieren. Ich muss also als Leiter Logistik nicht alles wieder selber machen, sondern ich kann von vornherein schon feststellen, aha, das sind die vorbereitenden Tätigkeiten, die kann ich schon mal ins Lager geben, schon mal die entsprechenden Etiketten vorbereiten oder auch schon mal vielleicht vorzählen. All diese Dinge können halt in so einem Prozess dann dekliniert einmal aufgeschrieben werden und dann halt eben auch jährlich wiederholt werden.
Ja, danke. kann man gut nachvollziehen. Vielleicht noch abschließend, Christoph, das war jetzt nur ein Projekt, ein Forschungsprojekt, worüber wir gesprochen haben. Wir haben ja gesagt, Avento macht auch viele andere. Kannst du mal kurz anreißen, was da noch geplant ist in Zukunft oder was schon läuft?
Wenig verwunderlich ist natürlich das Thema KI bei uns sehr groß und sehr stark. Da haben wir auch schon einige Dinge getan, auch ein Tool, was wir für unsere Kunden anbieten, das heißt Aventum GPT, wo man quasi das Handbuch des ERP-Systems befragen kann. Ne? Also das klappt schon ganz gut. Die Besonderheit hier ist sogar auch noch, dass man die kundenindividuelle Dokumentation mit hineinbringen kann als Wissensbasis für den Chatbot. Sprich, Projektdokumentation kann man mit ablegen, alles, was man sonst so wie aufgeschrieben hat. Wir bringen auch ganz viele Tickets in anonymisierter Form damit hinein, um den Wissensschatz für die Kunden selbst, aber auch für unsere Hotline zu verbessern, um schneller zu einer Lösung zu kommen. Das ist das, was auch schon läuft und gelaufen ist. Dazu Verband startet im Juli ein neues Forschungsprojekt, wo wir uns insbesondere vor allen Dingen unter dem Aspekt des Datenschutzes und strukturierte Informationen wie E-Mails und Chatnachrichten als Wissenselemente dazu zur Anreicherung dieser Wissensbasis hineinfügen können und da nochmal neben dem ganzen Thema Technik und Hotline und wie funktioniert das System, vor allen Dingen auch zu Projektvorgehen. Ja, wenn hier ein Kunde ist, der hat außen zum Beispiel einen Drahtzieher, ja, hier haben wir im Sauerland auch viele, was sind denn da nochmal die Besonderheiten im Prozess, was zeichnet die denn zum Beispiel speziell aus? Das ist ein Thema. Und ein Projekt, was gerade läuft, auch wieder aus dem Metallbereich, zumindest mal starten wir da, ist das Thema der Materialzeugnisse. Da läuft das Forschungsprojekt ELAMU geradezu, zusammen auch mit Neurologic aus Siegen, der Firma Robert Josef Wolf aus Willensdorf, hier ja auch um die Ecke, und der Fernuniversität Hagen. Und da schauen wir uns an, wie wir KI-unterstützt Materialzeugnisse analysieren können, um sie dann denjenigen, die sie weiterverarbeiten müssen im Unternehmen, dann optimal zu unterstützen. Ganz kurz noch, was sind Materialzeugnisse? Das sind die Dokumentationen, die mit Lieferungen von Metallen zum Beispiel zu tun haben und mitgeliefert werden, die halt genau darüber Auskunft geben, woraus diese Artikel bestehen, die man hier gekauft hat, und auch vielleicht welche Tests damit schon durchgeführt wurden, was die zum Beispiel auch aushalten, was da gefordert ist. Das sind diese Dokumente, redet keiner groß drüber, ist aber im Metallbereich, in der Metallverarbeitung, aber auch in der Chemie, teilweise Lebensmittel und sonstigen Branchen total üblich.
Auch in der Kunststoffbranche.
Kunststoff natürlich, klar, auch. Alles, also überall da, wo man dem Material nicht ansehen kann, woraus es jetzt genau besteht und wo das aber auch sehr wichtig ist, da gehen wir rein, da diese Arbeit viel besser zu unterstützen. Das ist bis jetzt echt so ein blinder Fleck noch.
Ja, das Thema ist sehr spannend. Den Link dazu finden die Zuhörer in den Shownotes. Ansonsten danke für diese tiefen Einblicke in die ERP, dass wir ein exaktes Thema bearbeitet haben, wo viele von profitieren können. Herzlichen Dank, Christoph, herzlichen Dank, Marcel, für die tollen Einblicke, die ihr geliefert habt.
Danke für die Einladung.
Genau, danke für die Einladung.